Liebe Geschwister, Jubilate Deo, jauchzet Gott. Wie kommt man dazu? Menschen zuhören beim Jauchzen, beim Freuen, Mitfreuen, Mitmachen. Das ist zum Beispiel ein Weg. Und Menschen zuhören beim Jauchzen, das können wir in vielen Psalmen. So in dem Psalm, aus dem ich jetzt predigen will, Psalm 16. Und in dem können wir auch zusehen, wie ein Mensch dahin kommt. Der fängt nämlich nicht damit an, mit dem Jauchzen. Der hat gerade offensichtlich etwas sehr Gefährliches erlebt und fängt an: Bewahre mich, Gott, denn ich flüchte zu dir. Am Schluss des Psalms deutet er an, dass es eine Todesgefahr war, aus der er gerettet wurde, also gerade nochmal geschafft. Und unter diesem Eindruck, gerade nochmal geschafft, das hätte jetzt vorbei sein können, unter diesem Eindruck guckt er auf sein Leben zurück und spricht vor Gott aus, was er da sieht. Vers 2: Ich sage zu Jahwe, du bist mein Herr. Gleich zu Anfang diese Grundentscheidung, die sein Sehen prägt. Und darauf möchte ich jetzt mit uns zusammen achten, was prägt sein Sehen? Wie sieht er auf die Welt? Wie sieht er auf sein Leben? Wie sieht er auf Gott? Und zuallererst mit dieser Brille: Du bist mein Herr. Und dann geht es weiter: Mein Glück ist nicht ohne dich. Das sieht er zuerst, wenn er auf sein Leben guckt und an Gott denkt. Das Gute, sein Glück, dahin guckt er zuerst. Und wenn er dahin sieht, dann sieht er ganz viel Gott. Bei diesen Menschen ist Gott nicht der Abteilungsleiter für Gesetze und Grenzen, für Zäune und für Sünden, der das Schöne schon auch duldet, aber eigentlich ist das nicht so sein Ding. Nein, das ist sehr wohl Gottes Ding zuallererst. Mein Glück ist nicht ohne dich, sagt er. Der zweite Blick gilt Gottes Bodenpersonal. Vers 3: An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen, sagt er. Könnte man sagen, boah, an den Heiligen habe ich Gefallen. Ist ja jetzt ein bisschen abgehoben. Kennt er die nicht? Freut er sich an so einer Idealvorstellung, die es im wahren Leben kaum je gibt? Aber nein, er sagt ausdrücklich an den Heiligen, die auf Erden sind. Der freut sich tatsächlich an den real existierenden Heiligen. Und auf Erden, da waren die Heiligen damals auch schon Menschen mit Macken und mit Schwierigkeiten und Reizbarkeiten und was es alles so gibt. Unser Mann ist wahrscheinlich Levit, Tempeldiener. Der hat also auf Arbeit ständig mit den Heiligen zu tun. Und auch mit ihren weniger schönen Zeiten. Und trotzdem sagt er, schön ist das, ich mag sie. Menschen, die zu Gott gehören, so wie ich auch, die sind etwas Besonderes. Ich sehe da etwas vom Glanz Gottes auf ihnen. Der hat Gott vor Augen, auch wenn er seine Mitheiligen, seine Mitchristen, würden wir sagen, in den Blick nimmt. Sein Auge wandert weiter. Jetzt nimmt er sein eigenes Leben in den Blick. Und das sieht von außen nicht so erfolgreich aus. Vers 5: Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Jeder Israelit wusste, was er damit meint. Er spricht von der Landverteilung. Als das gelobte Land ausgeteilt wurde auf die 12 Stämme und auf die Sippen und auf die Familien, man kann das nachlesen im Buch Josua, alle haben ihren Teil vom Land bekommen. Das ging per Los. Alle haben was bekommen, mit einer Ausnahme. Ein ganzer Stamm hat nichts bekommen. der Stamm Levi. Wir lesen das im 5. Buch Mose, Kapitel 10. In jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen, bis auf diesen Tag. Und darum bekam Levi weder Anteil noch ein Erbe mit seinen Brüdern. Der Herr selbst ist sein Erbteil, so wie der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. So heißt es da, die zu diesem Stamm gehören, bekommen kein Land, ihr Teil ist Gott. Und diese Zusage zitiert er hier, wenn er sagt, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Der Becher, das ist im Alten Testament oft ein Bild für das Geschick, das Gott einem Menschen zuteilt. Das war also einer aus diesem Stamm, Levi, ohne Landbesitz. Und er sagt, das ist mein Los. Kein Land, kein Besitz, aber in der Nähe Gottes wohnen. Nun ja, könnte einer sagen, das ist ja schön, das sind Worte, aber fast alle um ihn herum haben ein Haus, die haben Land, von dem sie sich ernähren können, die haben Vieh, Felder, Geld, die sind mobil, die sind unabhängig. Hat er alles nicht. Er wird mal nichts vererben können. Es geht ihm nicht schlecht, es ist nicht so, dass er hungert, ist schon versorgt, aber er gehört zu den ärmsten 10%. Und das wäre ja schon ein Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Wie wirkt sich das aus, wenn er auf dieses Leben mit dieser Brille sieht? Du bist es, der mein Los festlegt, sagt er. Gott vor Augen, das heißt auch da, wo ich stehe, da hast du mich hingestellt. Mit diesen Startbedingungen, dass ich in diesem landlosen Stamm zur Welt gekommen bin, in dieser Familie, zu dieser Zeit. Du bist es, der mein Los festlegt. Das könnte man ja auch so hören, du hast mir diese Suppe eingebrockt. Du bist schuld, aber naja, was soll's. Ist halt so eine mufflige Ergebenheit. Aber das ist nicht seine Haltung. Mit seiner Brille hat er einen ganz anderen Blick auf sein Leben. Vers 6. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land, sagt er. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und er sagt, ich habe zwar nichts zu vererben, aber ich habe was geerbt, ich habe was abgekriegt. Und das muss ich nicht verstecken. Ich gehöre zu denen, die das Große losgezogen haben. Ein liebliches Land. Lieblich, ein Wort aus der Liebessprache. Das finden wir in den Liebesliedern der Bibel. Schön bist du, zauberhaft schön, meine Freundin, und deine Augen sind lieblich wie Tauben. Schön bist du, mein Geliebter, verlockend, frisches Grün ist unser Lager. So im Hohelied, ersten Kapitel, und da steht dieses Wort hier mit verlockend übersetzt. Was er sagt, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Verlockend. So sieht er sein Leben. Verlockend. Wenn die anderen wüssten, wie schön das ist, die würden sich drum reißen. Der ist verliebt ins Leben, so wie Gott es ihm gegeben hat. Menschen, unter denen Gott lebt, sind bevorzugte Menschen. So kommentiert der Prediger Spurgeon diesen Vers. Verlockend, verliebt ins Leben, auch wenn es nach außen hin nicht sonderlich beeindruckend ist. So sieht das aus mit Gott vor Augen, mit dieser Brille. Und das hat er Gott auch gesagt. Vers 7, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Jetzt sind wir bei Jubilate, jetzt sind wir beim Preisen. Der findet das toll, der findet Gott toll und er sagt ihm das auch. Ich preise den Herrn. Und hier für etwas Konkretes, was Gott in seinem Leben gerade getan hat. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Der wusste nicht mehr weiter. Geht es jetzt nach rechts? Geht es nach links? oder hat vielleicht überhaupt keinen Weg mehr gesehen in dieser Gefahr, wie auch immer. Und an einem schönen Morgen wusste er es. Gott hat ihm einen neuen Weg gezeigt. Vers 11, du zeigst mir den Weg des Lebens. Einen Weg zum Weiterleben, den Gott ihm wohl zugesprochen hat. Vielleicht nach dieser überstandenen Gefahr ein Zuspruch durch einen Priester im Tempel. Das gab es so öfters. So kann Gott sprechen, genau in eine Situation hinein. Hinein in eine offene Frage. Oder auch anders, auf eine unauffällige Weise. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Die Nieren, der Sitz der innersten und heimlichsten Regungen für die Menschen des Alten Testaments. Wir würden sagen, mein Herz, wo die tiefsten Empfindungen sind, wo sich das Gewissen meldet. Der hat auch auf seine Gefühle gehört. Der hat auch sein Gewissen befragt. Vielleicht gerade nachts, wenn er nicht schlafen konnte, wenn er wach lag, wenn ihn eine Frage umgetrieben hat. Und dadurch hat sich manches sortiert. Dadurch sind Entscheidungen gereift. Menschliche Möglichkeiten sind das. Aber das ist doch auch von Gott. Der hat uns doch so geschaffen. Der hat uns das geschenkt. Und dieser Mensch, wenn er betet, macht das nicht zu einem Gegensatz. Der hat Gott für beides gepriesen. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Das hat auch mit Gott zu tun. Der hat Gott nicht abgestellt für besondere Gelegenheiten und der Rest hat mit ihm nichts zu tun. Dann geht es weiter. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wohin der auch sieht, der sieht nie eine Welt ohne Gott. Das haben wir in den bisherigen Versen schon gemerkt, da hat sich das irgendwie wiedergespiegelt. Und jetzt sagt er ausdrücklich, wie er das macht. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wenn er durch die Straße geht, wenn er im Spiegel sich selber sieht, wenn er im Wald spaziert, wenn er zu Hause sitzt, wenn er wartet. Das hat alles mit Gott zu tun. Er sucht ihn, er findet ihn, er sieht ihn. Zu Hause, wenn er mit seiner Frau redet oder mit seinen Kindern, mit Nachbarn, mit Leuten, mit denen er gerade nicht gut auskommt, mit Leuten, die er mag, sieht er alles durch diese Brille, durch die Gottesbrille. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Nun könnte jemand sagen, das ist schön für ihn. Ich habe, sagt er, hat er, ist halt ein Schicksal. Der eine hat's, der andere nicht. Schön für ihn, aber bei mir. Aber wirklich steht das hier noch etwas anders. Wirklich steht da, beständig stelle ich mir den Herrn vor Augen. Beständig stelle ich mir den Herrn vor Augen. Also das fällt ihm nicht einfach so zu. Der macht das extra. Der macht das aktiv. Und zwar öfters, immer wieder. Beständig stelle ich mir den Herrn vor Augen. Wie macht er das? Das kann man vielleicht aus dem Ganzen des Psalms sehen, aber wie genau er das macht, beschreibt er nicht. Da hat jeder von uns seine eigenen Erfahrungen. Wenn wir jetzt in der Bibelstunde sitzen würden, würden wir uns darüber austauschen, wie die Verschiedenen das machen. Ich will bloß mal ein Beispiel sagen, was sich mir eingeprägt hat. Peter Musculus, lange Jahre Pastor in Steglitz, und in unseren ersten Jahren als Pastor war er unser Mentor. Und er hat mal so nebenbei einen Rat erwähnt, den er Menschen gibt, die zu depressiven Stimmungen neigen. Und das hat sich mir eingeprägt über die inzwischen Jahrzehnte. Und er hat da so mehrere Sachen gesagt, aber eins, was ich mir gemerkt habe, war, früh beim Aufstehen sich vors offene Fenster stellen und mehrmals die Arme hochnehmen und den Psalmvers sagen: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und so vor dem Fenster mit diesem Vers den Tag beginnen. Ich habe das dann mal ausprobiert. Nun neige ich normalerweise nicht so zu depressiven Stimmungen und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt mal nur so halblaut. Aber schon dieses Ausprobieren war so eine gute Erfahrung, dass ich das dann öfter gemacht habe und immer, wenn ich dran denke, mache ich das wieder gerne. Und habe gestaunt, welche Wirkung diese kleine Geste hat, die man ja machen kann. Beständig stelle ich mir den Herrn vor Augen. Ein Beispiel von vielen anderen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Das hat Wirkung. Wenn wir weiterlesen, beständig stelle ich mir den Herrn vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ich werde nicht wanken. Gott vor Augen, das gibt offensichtlich ein gesundes Selbstbewusstsein. Sich Selbstbewusstsein, er ist da. Sich daran erinnern, immer wieder. Und das macht stabil. Mit diesem Herrn an der Seite werde ich nicht hierhin schwanken und dahin schwanken, je nachdem, wo gerade der Wind weht und woher vielleicht jemand mich pusten will. Ich habe jemanden an meiner Seite, der mich stützt, wenn mir die Beine wegknicken wollen. Der mich hält, wenn ich anfange, vom Weg abzukommen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Die rechte Seite, das ist in der Bibel der Arm, der Kraft hat. Das ist ja bei den meisten so, die Rechtshänder sind. Das steht für Macht. Und diese Macht ist mit ihm. Das macht er sich bewusst in diesem Gebet. Er lebt gottesbewusst. Und deshalb selbstbewusst und aufrecht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, geht's weiter. Wenn er sich selber sieht mit dieser Brille, zum Beispiel im Spiegel, dann stellt er fest, oh, mein Herz freut sich. Oh, und meine Seele ist fröhlich, schön. Auch mein Leib wird in Sicherheit ruhen, geht's weiter. Der hat Gott nicht nur für die Seele reserviert. Gott hat es auch mit unserem Körper zu tun. Und wenn er sich selber ansieht, seinen Körper, dann setzt er die Gottesbrille nicht ab. Und wenn er hineinhorcht in sich, vielleicht was Komisches spürt, dann ist da dieses Vertrauen. Auch mein Leib wird in Sicherheit ruhen. Keine falsche Sicherheit, der wird deshalb keine notwendigen Dinge unterlassen, aber ein Vertrauen. Und das tut gut, das ist gesund. Vertrauen. Diese Tönung hat die Welt durch seine Brille, auch wenn er in die Zukunft schaut. Vers 10, denn du gibst mein Leben nicht dem Tode preis und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Diesen Vers kennt ihr vielleicht noch aus einem anderen Zusammenhang, den zitiert Petrus zu Pfingsten und er legt ihn aus auf die Auferstehung Jesu. Damit sind wir verbunden, damit ist unsere Zukunft verbunden. Mit Gott vor Augen konnte dieser Mann Dinge sagen, deren Bedeutung viel weiter reichte, als er sich das vorstellen konnte, als er das selber in seiner Zeit wissen konnte. Sehen lernen mit der Gottesbrille, das lohnt sich und das zeigt auch nochmal sein letzter Blick, der umfasst nochmal das Ganze. Vers 11. Du zeigst mir den Weg des Lebens. Vor dir ist Freude die Fülle und Behagen zu deiner Rechten für alle Zeit. Ein Weg des Lebens ist das, was er sieht mit Gott vor Augen. Freude sieht er und empfindet er. Freude die Fülle und Behagen, wenn er sich das so ansieht, wenn er sich so sieht an der Seite Gottes. Vor dir ist Freude die Fülle und Behagen zu deiner Rechten für alle Zeit. Gott vor Augen, das ist wie ein Licht, das das ganze Leben zum Glänzen bringt. Martin Luther sagt es so, und damit schließe ich, wer im Anschauen Gottes selig ist, der wird in allen Dingen zugleich ergötzt. Alles ist lieblich. Alles trägt das Seine willig dazu bei. Alles ruft ihm fröhlich zu. Alles ist ihm gewogen. Alles lacht ihn an. Amen. Nun preist den Gott, dem die Welt gehört, der überall Gewaltiges vollbringt. Von Mutterleib an sorgt er für uns, beschenkt uns mit Glück und Gelingen und erweist uns täglich sein Erbarmen. Er fülle unsere Herzen mit Freude und schenke uns seinen Frieden. Sein Erbarmen bleibe beständig bei uns und erlöse uns unser Leben lang. Amen.